Dazu begrüßt Sie sehr herzlich Andrea Stopp. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Wer schon einmal einen Menschen in den letzten Lebensjahren begleitet hat, vielleicht den eigenen Vater, die eigene Mutter, der weiß es. Das hohe Alter kann ganz unterschiedlich aussehen. Vielleicht, hoffentlich gesund und komplett selbstbestimmt bis zum Schluss, vielleicht aber auch geprägt von Pflegebedürftigkeit, womöglich hoher Pflegebedürftigkeit oder Demenz. Wer übernimmt eigentlich dann all die wichtigen Dinge, wenn wir selbst vielleicht einmal nicht mehr können und allein sind? Wer fährt uns zum Arzt? Wer organisiert Pflegekräfte? Wer diskutiert mit der Krankenkasse wegen Zuschüssen? Wer sieht nach uns, fühlt sich verantwortlich, kämpft um bessere Bedingungen im Krankenhaus oder im Altenheim? Fragen über Fragen. Wer achtet darauf, dass die Patientenverfügung eingehalten wird? Wer redet mit Banken, mit Versicherungen? Man kann nicht früh genug damit beginnen, das eigene Leben im Alter zu gestalten. Und das gilt ganz besonders für Menschen, die keine Kinder haben. Sie wissen genau, dass niemand automatisch da sein wird, wenn sie einmal pflegebedürftig sein sollten oder wenn weitreichende Entscheidungen getroffen werden müssen. Und für solche Fälle gilt es, vorzusorgen, ein Netzwerk aufzubauen. Und darüber wollen wir heute reden, allein und überfordert. Das ist das Thema unserer Sendung, alt werden ohne Kinder. So steht es im Mittelpunkt unserer Gesprächssendung. Und ich begrüße gleich die Gäste, mit denen auch Sie, meine Damen und Herren, ins Gespräch kommen können. Zunächst aber möchte ich mich unterhalten mit Ursula Voigt, die ich am Telefon in Berlin begrüße. Guten Tag, Frau Voigt.
Guten Tag, Herr Stopp.
Schön, dass Sie ein bisschen Zeit gefunden haben für uns. Und wenn ich sage Zeit gefunden, dann schließt sich gleich die Frage an, was tun Sie so den ganzen Tag? Ich darf noch dazu sagen, Sie sind 90 Jahre alt, ja, Sie leben allein.
Ich bin mutterseelen allein. Ich habe also meinen ganzen Freundeskreis, mein Mann sowieso und auch Verwandte, alles. Ich habe alle beerdigt. Bei mir ist niemand mehr. Ich bin ganz alleine.
So. Also Sie haben keine Angehörigen?
Ich lebe aber in Erlangen und das, wir sehen uns natürlich einmal im Jahr. Das ist ganz klar. Das ist gar nicht möglich. Und ich bin hier, wie gesagt, mein Mann ist 96 gestorben. Ich hatte auch noch sehr viel großen Freundeskreis und die haben mir auch alle geholfen. Ich war auch immer eingebunden, aber inzwischen habe ich eben leider alle beerdigt. Meine letzte Cousine starb vor 3 Jahren, die ich hatte. So, und nun bin ich alleine, aber ich bin ja schon seit, ich glaube, 97, 98 Mitglied im Sozialwerk, im Käthe-Tresenreuther-Haus heißt es ja heute. Da bin ich Mitglied und da habe ich auch alles geregelt mit Frau Hankewitz. Die hat von mir eine Vollmacht, auch für die Bank, damit man mich auch unter die Erde bringt. Dann habe ich eine Patientenverfügung gemacht und Vollmacht eben. Und hier auch hier, dass ich an keine Strippe komme und so weiter und so weiter und so weiter. Und dieser Verein ist für mich das Einzige, was ich noch habe. Da freue ich mich auch, dass alle 14 Tage irgendetwas stattfindet oder mal einer in der Woche, dass man mal reden kann. Denn ansonsten wird es ja eigentlich sehr stumm um einen.
Frau Voigt, das ist ja schön, dass Sie diesen Anschluss sozusagen gefunden haben an dieses Sozialwerk.
Zufall,
das wollte ich Sie gerade fragen. Durch welchen Zufall ist das gekommen?
Das ist mal ein ganz großer Zufall. Mein Mann starb 96. Und so ganz plötzlich, er war noch sehr jung, der starb innerhalb eines Jahres an Krebs. Dafür kann keiner, sonst war er gesund. Und da hatte ich aber sehr viele Freunde und mir ging es auch nicht gut. Dann hat sich das gleiche Jahr verstarb meine beste Freundin, die hing tot im Flugzeug mit 61. Und mein Vetter, den ich nach Jahren durch Trennung, Mauer und so weiter wiedergefunden habe, der nahm sich das Leben. Der war Physiker, der hatte mal einen, wie man so sagt, Unfall hier. Also, naja, tödlich Unfall. Gut. Es hat mich also ein bisschen aus der Bahn geworfen, bin ich ehrlich. Und da sagte dann eine Freundschaft von mir, pass mal auf, wir fahren jetzt einfach mal weg aus Berlin. Und das haben wir getan. Und da habe ich im Zug auf der Rückfahrt, wir waren in Lugano, eine Dame hat mich angesprochen. Da sagt sie, sagen Sie mal, wohnen Sie auch in Berlin? Sag ich, ja. Und wo? Sag ich, Marendorf. Da sagte ich auch. Und die, damals, für damalige Verhältnisse, ich war Anfang 60, die war vielleicht Ende 70 oder 80. Da sagte sie, kennen Sie das Schlösschen? Boah, sag ich, habe ich schon mal gesehen. Ich war schon mal vorbeigegangen mit meinem Mann in der Humboldtstraße. Ja, sieht niedlich aus. Wieso, was ist da? Und da sagte sie mir, das ist ein Treffpunkt für Menschen, die alleine sind, die niemand haben und die auch mal Unterhaltung wollen. Mhm. Kommen Sie doch mal mit.
Und so ist es gekommen. Sie sind mitgekommen.
Mhm. Ja, und da haben sie uns verabredet. Und da bin ich da hingegangen. Sie wohnte hier in der Nähe. Die Dame ist auch schon lange tot. Und da bin ich da hingegangen. Da traf ich dann noch Frau Tresenreuther, also die das mal gegründet hat, also die Mutter von Frau Hankewitz.
Ja.
Das wissen Sie ja bestimmt. Und da haben wir uns unterhalten. Und da hat sie gesagt, Sie sind alleine und so. Die haben gesagt, treten Sie doch mal hier ein.
Mhm.
Mhm. Ja, ich dachte, okay, ja, kann ich machen, nicht? Und da waren auch damals die Leute, die damals da waren, die gibt es ja auch heute schon manchmal nicht mehr, ist klar. Mhm.
Frau Voigt, lassen Sie uns gleich noch drüber reden, weil Sie werden sich sicherlich auch freuen. Frau Hankewitz ist bei uns auch hier in der Sendung und ihr haben Sie ja einiges zu verdanken. Ich wollte Sie kurz noch fragen, erstmal unsere Hörerinnen und Hörer erinnern, Sie hören die Lebenszeit, heute unser Thema allein und überfordert, ein dickes Fragezeichen, prangt dahinter, muss es eigentlich immer so sein? Es geht um das Altwerden ohne Kinder in erster Linie und Ursula Voigt, die gerade am Telefon ist, 90 Jahre alt, verwitwet, Sie leben allein, keine Angehörige. Sagen Sie uns ganz kurz noch, wie wird Ihr heutiger Tag aussehen, Frau Voigt? Jetzt sind Sie mit uns telefonisch verabredet und dann, was machen Sie dann?
Ja, also gut, bei mir geht alles ein bisschen langsam, ist ganz klar. Ich bin ja nur nicht mehr so schnell. Ja, man steht auf, man duscht, ja, mache mir mein Frühstück, gucke, was ich zu machen habe. Ich muss dazu sagen, dass ich auch noch alleine koche.
Mhm.
Ja, damit man auch ein bisschen Beschäftigung hat, bin ich ehrlich, ja. Denn ich kann mich ja nicht alleine nur hier auf dem Stuhl setzen und in die Gegend starren oder auf dem Fernseher starren, das mache ich nicht. Ich habe auch meine Tageszeitung, die wird durchgelesen, ich höre Radio, befasse mich natürlich, meine Wohnung ist ein bisschen größer, ich habe eine Altbauwohnung, da muss ich auch ein bisschen was machen.
Frau Voigt, Sie kommen ohne Kinder klar. Bedauern Sie es manchmal, dass es nicht eine Tochter gibt oder einen Sohn, der dann nachmittags mit der Schwarzwälder Kirschtorte um die Ecke kommt?
Dafür habe ich, ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, wir waren eine Clique von 8 Personen, also Ehepaare. Und wir hatten alle keine Kinder.
Mhm.
Wir waren alle in dem gleichen Alter, so wie ich jetzt auch. Und wir sind alle aus dem Krieg, aus dem Dreck. Naja, wir haben ja alles mitgemacht in Berlin von A bis Z. Ich weiß es nicht. Es sollte nicht sein. Ich sollte also keine kriegen. Also ich hätte welche kriegen können. Aber laut Arzt hat er gesagt, ich wäre zu zart. Und da wären nur Zwillinge und die würde ich nicht überleben. Und da wurde mein Mann gefragt, wollen Sie Kinder oder wollen Sie Ihre Frau? Er sagte, mein Mann, ich möchte natürlich meine Frau haben, ist das selbstverständlich.
Das hat er mit Sicherheit richtig entschieden. Frau Voigt, fühlen Sie sich wohl in Ihrem Leben, so wie es jetzt ist?
Ja, wohlfühlen, das ist aber ein dehnbarer Begriff. Das ist ein sehr dehnbarer Begriff, den Sie anschneiden. Manchmal, ja, manchmal im Moment bin ich ganz ehrlich, habe ich auch zu Hankewitz gesagt, ist eigentlich langsam jeder Tag zu viel für mich. Denn es ist, die Einsamkeit ist nicht schön.
Aber Sie sind nur zum Teil einsam, ja, weil Sie haben ja das Schlösschen und Sie haben die Männchen.
Das ist vollkommen klar. Und wenn ich das nicht hätte, dann wäre ich auch nicht mehr da.
Also das ist wichtig für Ihr Leben.
Ganz, ganz wichtig. Ich kann nur sagen, und ich, wie gesagt, ich habe alles geregelt mit Vorhangesitz, damit ich in unter die Erde kommt.
Jetzt lassen wir die Frau Hankewitz mal zu Wort kommen. Die will Ihnen vielleicht auch guten Tag sagen. Guten Morgen, Frau Hankewitz. Sie sagt dazu Vorsitzende des Sozialwerk Berlin e.V., Vorstandsmitglied der BAKSU nebenbei. Es gibt eine Beziehung zwischen Frau Voigt und Frau Hankewitz. Frau Hankewitz, guten Morgen. Sie dürfen jetzt mit Frau Voigt reden.
Einen wunderschönen guten Morgen. Mit Frau Voigt reden, das ist schön. Das tue ich öfter und ich besuche sie auch und wir haben auch nette Gespräche. Aber es ist ja nicht nur Frau Voigt, die alleine ist. Und wenn ich dazu auch sagen darf, mit den Kindern, wissen Sie, ja, man hat viel Freude an Kindern, man hat natürlich Kummer, man wird sich sein Leben lang Sorgen machen um die Kinder. Aber eine Vorsorgeversicherung fürs Alter sind die ganz sicher nicht. Und da spreche ich wirklich auch aus Erfahrung. Man kann genauso einsam sein, wenn man Kinder hat, weil welche Kinder sind denn eigentlich schon in Berlin geblieben und haben nicht wahrscheinlich eine Familie, sind voll oft beschäftigt? Ja, das ist schon so eine Sache.
Naja, die können ja auch in Neuseeland sein. Also es muss ja gar nicht mal was damit zu tun haben,
nein,
mit dieser Familienbande und der engen Bindung, sondern sie sind einfach nicht da und nicht greifbar. Aber das soll eben auch unser Thema sein. Wie ist es speziell, wenn keine Kinder da sind, die in erster Linie im Zuge der Generationennachfolge sich selbst auch verpflichtet fühlen und es meist auch sehr gerne tun, nach meiner Beobachtung, sich um die alten Eltern eben zu kümmern. Margit Hankewitz und Frau Voigt, hören Sie uns bitte gerne noch ein bisschen zu. Sie haben ja noch ein bisschen Zeit, bis Sie nachher ins Schlösschen gehen,
ja,
wahrscheinlich.
Ja.
Zum Mittagessen. Ich habe das gerade schon gesagt, dieses Sozialwerk Berlin, Frau Hankewitz, um Sie selbst kennenzulernen. Eigentlich könnten Sie gemütlich irgendwo sitzen auf der Parkbank. Sie waren Finanzbeamtin, Sie sind im Rentenalter. Warum haben Sie es nicht gemacht?
Ja, es gibt so eine Geschichte in meinem Leben, abgesehen davon, dass meine Eltern vor 50 Jahren dieses Sozialwerk gegründet haben und ich auch mitgearbeitet habe, ehrenamtlich tätig war, immer schon neben meiner Berufstätigkeit, neben meinen alleinerziehenden zwei Kindern. Aber ich hatte so ein einschneidendes Erlebnis. Dazu braucht man ja immer, um engagiert zu sein, dass man irgendeine Begebenheit hat. Und nach der Geburt meines zweiten Kindes lag ich auf Leben und Tod. Und dann habe ich so, nachdem unser Pfarrer mich besuchte, habe ich so einen Deal gemacht, sage ich immer, mit dem lieben Gott. Okay, wenn ich mein überlebe und meine Kinder großziehen kann, dann werde ich mein Leben lang, versprochen, etwas für andere Menschen tun. Und das bot sich natürlich an, das Lebenswerk meiner Eltern fortzuführen und etwas für die älteren Menschen zu tun. Und darum werde ich auch nicht, trotz meines Alters jetzt inzwischen von 73 Jahren, werde so lange, wie ich irgend kann, etwas für andere tun. Denn das hält mich gesund, hält mich geistig fit und was Besseres kann ich für mein eigenes Leben nicht tun.
Früher haben die Menschen Kapellen gebaut und kleine Kirchen, um Dank zu sagen, dass das Schicksal es gut mit ihnen gemeint hat. Sie tun was für andere Menschen.
Ja.
Haben Sie denn, Frau Hankewitz, auch selber für Ihr eigenes Alter in dieser Weise schon vorgesorgt? Sie sprachen gerade von zwei Kindern. Können Sie sich auf die verlassen?
Ich kann mich auf meine Kinder verlassen. Aber wissen Sie, unsere Generation, bevor man Kinder in Anspruch nimmt für irgendwas, diese Generation, die Kriegsgeneration und Nachkriegsgeneration, zu der ich auch gehöre, sind ja sehr bescheiden. Und ganz ehrlich, nee, meine Tochter hat keine Zeit, der kann ich das nicht zumuten. Na, die muss sich ja um ihre Kinder, Enkelkinder und sonst wen kümmern. Nee, das mache ich nicht. Die werde ich mal nicht behelligen, die werde ich mal nicht belasten. So läuft es eigentlich ab und darum versucht man, so lange wie möglich die Hilfe nicht in Anspruch zu nehmen. Aber wenn, gut, ich gehe davon aus, wenn ich wirklich Hilfe brauche in einer Situation bin, in der ich mich nicht alleine mit meinem eigenen sozialen Umfeld helfen kann, dass sie mir natürlich helfen werden.
Jetzt haben wir ja gerade Frau Voigt gehört, die uns auch noch weiterhin zuhört. Welche Menschen kommen denn zu Ihnen? Ich sag mal auch nebenbei dabei, für dieses Engagement, was Sie an den Tag legen, Frau Hankewitz, das sind ja alles ehrenamtliche Tätigkeiten, sind Sie mit dem Bundesverdienstorden auch ausgezeichnet worden. Wer kommt zu Ihnen? Was sind das für Menschen?
Es sind Menschen also aus ganz Berlin, vorwiegend, wie gesagt, wie ich schon sagte, über 60 Jahre alt. Und ich arbeite erstmal mit ehrenamtlichen Mitarbeitern zwischen 60 und 90, die aktiv in unserem Haus, in unserem Stadtteilzentrum tätig sind. Denn der Gedanke damals war nämlich die Gründung, ältere Menschen helfen anderen älteren Menschen, die Hilfe brauchen und niemand haben, der ihnen hilft. Und das ist auch bis heute unser Motto geblieben dabei. Und die älteren Menschen, da schlägt man zwei Fliegen mit einer Klappe. Die Älteren haben eine Aufgabe, sich also zu engagieren, um andere zu kümmern. Und damit haben sie auch gar keine Zeit, krank zu werden. Aber ins Haus kommen sehr viele auch Hochaltrige. Wir haben zum Beispiel 23 verschiedene Interessenkreise. Sie können Yoga machen, Gymnastik machen, Computerschule. Sie können Keyboard lernen. Sie können malen, Malunterricht oder malen lernen. Und gerade wenn man auf Rente ist, hat man ja auch mal Zeit für solche Sachen.
Frau Hankewitz, wenn das jetzt die Hörerinnen und Hörer, speziell in Berlin, wo Sie ja sind, hören, nicht, dass da jetzt eine Schlange entsteht vor Ihrem Tor. Wie viele Plätze haben Sie denn da? Müssen Sie auch Menschen abweisen?
Nein, müssen wir nicht. Wir haben ein ganz großes Begegnungszentrum mit die Kreise. Wir haben immer noch Kapazität, welche aufzunehmen. Wobei durch die Corona-Zeit und dass viele Seniorentreffs, die es ja gibt, viele Begegnungszentren, Seniorentreffs, die haben ja meistens zugehabt.
Ja.
Wir haben uns nach 4 Wochen als Stadtteilzentrum systemrelevant erklären lassen und wir konnten aufhaben. Wir konnten die ganze Zeit die Älteren aufnehmen und die sind natürlich dann, wenn sie mal gekommen sind, und Hilfe brauchen auch oft bei uns geblieben. Mhm. Aber jeder ist herzlich willkommen. Wir sind unabhängig, sowohl von Regionen, ja, von Politik, alles. Jeder ist herzlich willkommen, in unser Haus zu kommen.
Margit Hankewitz ist das Vorsitzende des Sozialwerks Berlin, ein eingetragener Verein. Ich möchte gerne noch die beiden anderen Gäste vorstellen, die uns die Freude machen und sich die Zeit genommen haben, diese Sendung Lebenszeit heute am Freitag mit uns zusammen und mit Ihnen, meine Damen und Herren, zu Hause zu gestalten. Ich nenne Ihnen auch gleich die Telefonnummer, unter der Sie sich mit einschalten können und Ihre Erfahrungen vielleicht auch zum Besten geben können oder über Ihre eigene Lebenssituation etwas sagen können. Zunächst aber Sonja Schiff, ein Grüß Gott nach Salzburg.
Hallo, Grüße nach Deutschland.
Grüße herzlich, schön, dass Sie mit dabei sind. Sie sind Alternswissenschaftlerin, Coach für Fragen des Alters, Alterns, dort eben in Salzburg. Sie haben 15 Jahre lang selbst in der Altenpflege gearbeitet. Sie haben das gerade mitbekommen, Ursula Voigt, die immer noch auch bei uns hier am Telefon ist. Frau Schiff, wenn Sie die Frau Voigt so hören, man sollte ja nicht meinen, dass sie 90 Jahre alt ist. Wie haben Sie es aufgefasst, das, was sie uns erzählt hat, die Frau Voigt?
Also ich habe mir gedacht, dass da jemand sehr bewusst eigentlich auch mit der Kinderlosigkeit umgegangen ist, dass die Freunde wenn man 90 ist, langsam wegsterben, ist leider eine Realität, der jeder Mensch sozusagen gegenübersteht. Aber ich habe sie voller Engagement und auch voller Ideen empfunden.
Ist eine Dame wie Frau Voigt die Ausnahme? Oder begegnen Sie öfters Menschen, die ihr Dasein, ihr jetziges Dasein und ihre Zukunft ganz bewusst und praktisch in die Hand nehmen?
Ja, das ist ja auch sozusagen meine Arbeit, wobei meine Zielgruppe, ich arbeite eher jetzt mit jüngeren Menschen. Also ich arbeite eher mit der Generation Babyboomer. Das sind Menschen, die zu mir kommen, die sich ganz bewusst auch aufs Älterwerden vorbereiten wollen. Ich habe eher nicht so viele Menschen so mit 90, die zu mir kommen. Ich glaube, dass die oft diesen Sprung in eine Beratung wie meine auch nicht mehr schaffen.
Und über die Beratung werden Sie uns noch das eine oder andere dann eben auch erzählen. Sonja Schiff aus Salzburg zugeschaltet und der dritte im Bunde, Dr. Oliver Huxoldt. Guten Tag, Herr Dr. Huxoldt.
Guten Tag.
Vom Deutschen Zentrum für Altersfragen. Heißt es Alternsfragen oder Altersfragen? Altersfragen, ne, Herr Huxoldt?
Altersfragen, ja, ist es.
Und Sie beraten ja zum Beispiel auch die Politik, aber wir brauchen Sie als Forschungsleiter dort für soziale Beziehungen und Gesundheit. Sie haben viele Untersuchungen eben auch durchgeführt, zahlreiche Studien, die sich konkret mit dem Älterwerden ohne Kinder beschäftigen. Gerade weil Frau Schiff das angesprochen hat, die Generation der Bibi-Boomer. Vielleicht können Sie uns ganz kurz vor den Nachrichten noch ein bisschen Aufschluss geben. Wie sehen denn die Zahlen aus? Über wie viele Menschen reden wir denn eigentlich, die auch an dieser Schwelle stehen des Altseins und womöglich ohne Kinder diese Phase ihres Lebens gestalten werden?
Ja, unseren Zahlen nach ist die Gruppe der Menschen im Alter von 46 bis 64 ungefähr zu 14% ohne Kinder. Also der Großteil hat natürlich noch Kinder, aber wir sehen auch schon seit Jahren, dass der Anteil von Menschen ohne Kinder zunimmt.
Das ist ja eine Weisheit, mit der wir auch in anderen Gegebenheiten arbeiten. Es werden weniger Kinder, die sich um die anderen Generationen kümmern. Strahlt ja auch aus auf die Beschäftigungsverhältnisse, auf den Fachkräftemangel und so weiter. Mhm. Welche gesellschaftlichen Problematiken ergeben sich denn daraus, Herr Huxoldt, aus diesen prozentualen Verhältnissen? Weniger Junge, mehr Alte?
Ja, da muss man, glaube ich, sehr differenziert hinsehen. Also wenn man sich anschaut, wie gut die älteren Menschen ohne Kinder zurechtkommen, dann ist man ein bisschen überrascht. Also eine Kollegin von mir, Laura Romeo-Gordo, hat zum Beispiel eine Studie herausgebracht, in der sie ganz klar gezeigt hat, dass Menschen ohne Kinder nicht häufiger einsam sind oder nicht häufiger traurig und depressiv als Menschen mit Kindern. Mhm. Es ist halt so, dass Menschen ohne Kinder ihr Altern ganz anders gestalten. Also ihre soziale Einbindung ist anders, ne? Also wir sehen zum Beispiel, dass Menschen ohne Kinder genauso viele enge Beziehungen haben wie Menschen mit Kindern. Nur sind in ihren sozialen Netzwerken ganz oft FreundInnen.
Die diese Stellen dann eben auch einnehmen. Genau. Lassen Sie uns das dann gleich im zweiten Teil der Sendung auch noch etwas weiter ausführen. Das war gerade die Stimme von Dr. Oliver Huxhold vom Deutschen Zentrum für Altersfragen. Frau Voigt, Ursula Voigt, 90 Jahre, ich sag's nochmal, worauf freuen Sie sich heute auf dem heutigen Tag, Frau Voigt?
Naja, ich freue mich, dass ich mich wieder einigermaßen bewegen kann, dass ich wieder Schmerzen habe. Das vergesse ich auch immer. Man nimmt da eben eine Tablette. Man soll nicht so empfindlich sein. Wie gesagt, ich habe zu tun in der Wohnung. Ich muss was tun. Ich muss jetzt bügeln. Ich muss das. Ich muss was waschen. Mhm. Ja, also im Moment, ich habe eigentlich immer ein bisschen zu tun. Ich suche mir auch Beschäftigung, auch zu Hause. Und ich muss ja auch was tun. Mhm. Ja, und dann freue ich mich immer, wenn dieses Wochenende haben wir nun zwar keinen Treff, aber ich war ja gestern auch wieder im Schlösschen. Da hatten wir 2 Stunden mit verschiedenen Damen. Wir uns ein bisschen unterhalten, was wir so gemacht haben, was wir erlebt haben in der letzten Woche. Und das geht mir dann auch heute noch durch den Kopf.
Wunderbar.
Man denkt daran und man befasst sich damit.
Ja, und wichtig ist, miteinander eben zu reden und miteinander was machen und sprechen zu können. Ursula Voigt, ganz...
Das ist das Wichtigste und das ist eigentlich, wo ich ehrlich gesagt am meisten drunter leide, dass eben keiner zu Hause ist,
ja,
oder
eben,
mit denen ich eben mal öfter reden kann.
Aber Sie gehen sozusagen zu Ihrer Ersatzfamilie nach Hause. Frau Voigt, das ist leider so im Radio, jetzt kommen gleich die Nachrichten, ich muss das Gespräch mit Ihnen abbrechen an der Stelle, aber wir haben uns sehr gefreut, dass Sie sich die Zeit genommen haben und uns ein bisschen Einblick gegeben haben in Ihr Leben. Und wenn Sie als unsere Hörer uns anrufen möchten, 00800 4464 4464 ist die Telefonnummer, lebenszeit@deutschlandfunk.de.
Ja,
Frau Voigt, alles klar, wir hören uns gleich wieder. Und wir hören die Sendung Lebenszeit gleich wieder. 00800 4464 4464. Allein und überfordert alt werden ohne Kinder. Das ist unser Thema in der Lebenszeit. Andreas Stopp am Mikrofon. Ja, wie lässt sich das gestalten, dieses Leben? Was ist dabei zu beachten? Welche Herausforderungen auch entstehen können. Darüber wollen wir reden. Welche Dinge sind wichtig zu regeln? Überall das wissen meine Gäste heute in der Sendung Bescheid. Die Gerontologin und Altersberaterin Sonja Schiff, der Altersforscher Dr. Oliver Huxhold und Margit Hankewitz, haben Sie auch gerade schon gehört, BAXU-Vorstand und Vorsitzende des Sozialwerk Berlin. Und natürlich auch mit Ihnen, meine Damen und Herren, wie sind denn Ihre Pläne für Ihr Leben im Alter? Wie sorgen Sie vor für die Zeit, in der Sie vielleicht auf Unterstützung angewiesen sind? Und was erleben Sie womöglich auch in Ihrem Umfeld bei Menschen, die ohne Kinder alt werden? Wer kümmert sich bei Krankheit und Pflegebedarf um die wichtigen Fragen und Weichenstellungen? Sie können uns anrufen. Ich habe die Nummer gerade schon mal genannt. Das ist für Sie kostenfrei. 00800 4464 4464. Oder Sie schreiben uns eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. lebenszeit@deutschlandfunk.de. Gerne, wenn Sie möchten, Ihre Telefonnummer dazu, dann haben wir eine Möglichkeit, Sie zurück anzurufen. Aber Sie können natürlich auch anonym bleiben, wenn Sie möchten. Herr Schade, Peter Schade, 73 Jahre aus Limburg an der Lahn, hat angerufen. Ja, wie kommt man denn, wo findet man denn solche Netzwerke, die sich um Menschen im Alter kümmern? Wir haben das Beispiel Berlin gerade gehört. Margit Hankewitz, Sie betreiben dieses von Frau Voigt so genannte Schlösschen ja in Berlin. Ich frage aber vielleicht Sonja Schiff in Salzburg. Diese Frage wird Ihnen mit Sicherheit oft gestellt. Ja, wie mache ich das denn konkret? Wo finde ich denn Menschen, mit denen ich mich zusammentue oder die auch für mich eine Dienstleistung übernehmen können?
Ja, natürlich. Also diese Fragen landen bei mir. Ich verweise dann immer an die regionalen Netzwerke, die es gibt. Also in Städten sind das, ich weiß nicht, wie es in Deutschland heißt, in Österreich heißen die dann zum Beispiel Bewohnerzentren, die sehr viel Service für ältere Menschen anbieten, unter anderem eben auch Ausflüge, Unterhaltung oder soziale Aktivitäten.
Ist das dann kostenpflichtig? Muss man
in
da
der
Geld
Regel
haben?
Ist, na, das ist in der Regel kostenfrei.
Mhm, das muss man so. Und
aber
Ja, bitte.
Ja. Also was mir wichtig ist, dass ich wirklich immer die Jüngeren schon versuche dazu zu bekommen, einfach ihr Älterwerden zu reflektieren. Der Dr. Huxhold hat vorher gesagt, es gibt keine großen Unterschiede zwischen kinderlos und nicht kinderlos, wie das Alter gelingt. Da gebe ich ihm auch total recht. Aber es gibt zum Beispiel eine Gruppe von Frauen, die da oft übersehen wird. Das sind Frauen, die in ihrer Kinderlosigkeit so im Mangel hängen geblieben sind, die ungewollt kinderlos sind und die sozusagen bis zum Beispiel 50, 60 oder auch 70 das noch nicht verwunden haben. Und die haben sehr wohl große Probleme und da ist da die Ursache eher diese Trauer, zum Beispiel sie nicht mit älteren Menschen konfrontieren zu wollen, die Enkelkinder haben, weil dann der Schmerz wieder hochkommt.
Also das ja, wirkt das dann wirklich so fort. Ja. Ja. Das wirkt ja dann fort bis in diese späte Lebensphase dann hinein. Oliver Huxhold, Frau Schiff hat das gerade ja angesprochen, in jungen Jahren sich drum kümmern. Kann man das von der jungen Generation, ich spreche das jetzt in Anführungszeichen, verlangen, dass ich mit 45, mit 50 einen Blick vorauswerfe? Wie wird das sein, wenn ich 70, 80, 90 bin?
Da finden wir eigentlich in allen möglichen Bereichen, dass das nicht sehr gut funktioniert. Da müssen sich nur die Rentenvorsorge angucken. Da möchten die wenigsten genau hinschauen, weil das Alter für die Jüngeren immer ziemlich weit weg ist. Und da kann diese Sendung ja vielleicht schon mal ein bisschen helfen, indem wir das halt ein bisschen bekannter machen. Also das ist, versuchen wir.
Naja, aber es ist ja ein gesellschaftliches Problem letztendlich. Es gibt ja keinen offiziellen Startpunkt. Ab diesem oder jenem Geburtstag kümmere ich mich um das Älterwerden. Sondern es ist ja ein Prozess, der womöglich auch gesteuert wird von meiner Sozialisation. Also wie und in welcher Familie bin ich selbst aufgewachsen? Und was habe ich da schon beobachtet? Und was beobachte ich in meinem Umfeld? Das wirkt ja alles auf meine eigene Lebensentscheidung für später zurück.
Genau, also da haben wir einige Studien zu gemacht und es liegt tatsächlich daran an den Altersstereotypen, die wir für uns verinnerlicht haben. Ja, also wenn wir das Gefühl haben, Alter ist immer noch eine Zeit, in der wir sozial aktiv sein können, dann passiert das wahrscheinlich auch, weil wenn wir andersrum, wenn wir ein negatives Altersbild haben und glauben, Alter ist sowieso mit sozialen Verlusten assoziiert, dann wird das zur selbsterfüllenden Prophezeiung und diese Menschen werden dann weniger aktiv.
Mhm. Frau Schiff, Sie hatten uns eingangs berichtet oder ich habe es in Ihrer Vorstellung erwähnt, dass Sie selbst in der Altenpflege gearbeitet haben. Diese anderthalb Jahrzehnte, die Sie das getan haben, diese praktische Tätigkeit, ist das der Grund dafür, dass Sie sich auch in Ihrem weiteren Leben beruflich mit diesen Fragen des Alters und des Alterns beschäftigen?
Ja, selbstverständlich hat meine Zeit in der Altenpflege mich da maßgeblich geprägt. Die Frauen und Männer jenseits der 80, denen ich da begegnet bin und wo ich ja gesehen habe, wie kann es gelingen, zum Beispiel trotz Pflegebedürftigkeit ein selbstbestimmtes Leben zu führen und wem gelingt es nicht? Natürlich waren das meine großen Vorbilder. Aber dass ich mich mit dem Thema Kinderlosigkeit und Alter auseinandersetze, hat auch viel mit mir zu tun. Ich bin selbst eine kinderlose Frau, eine ungewollt kinderlose Frau. Und ja, das ist auch ein Grund.
So fließt es dann zusammen. Die eigenen Erfahrungen münden dann eben ein, auch in das professionelle und berufliche Engagement. Am Telefon in unsere Runde nehmen wir mit dazu Dr. Romy Reimer. Guten Tag, Frau Reimer.
Hallo in die Runde aus Hannover.
Vielleicht haben Sie schon ein wenig unserem Gespräch zuhören können. Sie sind Projektleiterin Forum Gemeinschaftliches Wohnen, auch ein eingetragener Verein in Hannover. Als Leiterin dieses Projektes, vielleicht können Sie uns mit Grüße an Ihren Vierbeiner im Hintergrund, vielleicht können Sie uns als Leiterin dieses Projektes, was ja ein Projekt des Landes Niedersachsens ist, WIN, glaube ich, W-I-N, mal ganz kurz zunächst mal skizzieren. Was ist denn das für ein Projekt, in dem Sie da tätig sind?
Ich muss kurz korrigieren, weil WIN ist kein Projekt, was Niedersachsen spezifisch ist, sondern das wird vom Bundesfamilienministerium gefördert. Das ist eine Internetplattform, die wir aufgebaut haben, um Menschen gemeinschaftliches Wohnen schmackhaft zu machen und solchen, die schon schmackhaft, also die schon Interesse an gemeinschaftlichen Wohnformen entwickelt haben, zu helfen, so eine Projekte zu gründen, umzusetzen, zu realisieren. Also das ist quasi eine Homepage, die hat Börsen und Portale und Beraterdatenbanken, auch eine Förderdatenbank für neue Wohnformen. und ein Lernbereich, wo man so sich informieren kann zu allen Fragen des gemeinschaftlichen Wohnens.
Frau Reimer, wenn Sie sagen schmackhaft machen, dann ist das ja mehr als ein Angebot, dann ist das ja eine regelrechte Empfehlung.
Es ist, also Sie hatten das Thema der Sendung ja eben diese große Frage der Einsamkeit im Alter und unser Verein, also wir sind ein gemeinnütziger Verein, also wir verkaufen hier keine Angebote, aber wir setzen uns eben dafür ein, dass Menschen frühzeitig die Weichen stellen für das Leben im Alter und darüber nachdenken, was passiert denn eigentlich, wenn irgendwann die Kinder aus dem Haus sind, wenn sie denn Kinder haben oder eben wenn keine Kinder da sind, frühzeitig die Weichen zu stellen und zu überlegen, wäre vielleicht gemeinschaftliches Wohnen eine Option für mich, das heißt, ich würde mit anderen Menschen zusammen, natürlich in einer eigenen abgeschlossenen Wohnung, aber gemeinschaftlich in einem Haus wohnen. Wir haben einen Gemeinschaftsraum und wir wollen darüber hinaus eben Alltag gemeinschaftlich gestalten, Freizeit gemeinschaftlich gestalten, also viel mehr soziale Bezüge als in normalen Wohnformen. Und wenn man sowas will, da gibt es keinen Markt für, wo ich einfach so, also wir haben hier häufig Anrufe, wir beraten eben auch telefonisch, gibt es keinen Markt, dass man einfach anrufen kann, jetzt haben Sie eine Wohnung für mich in so einem Projekt, sondern die Wohnung, die Leute, die so eine Projekte gründen, die bleiben da in der Regel auch wohnen. Und das heißt im Besten, also es gibt wenige Wohnungen in solchen Projekten, die auch mal frei werden, aber eigentlich muss man das selber in die Hand nehmen und sich auf den Weg machen. Und zwar nicht erst, wenn man dann feststellt, mit 70, 80, jetzt ist es ganz schön einsam um mich geworden, sondern am besten tatsächlich zu dem Zeitpunkt, wo man aus dem Erwerbsleben ausscheidet oder eben auch schon als junge Familie, weil es gibt ja mehr Generationenwohnformen, wo alle von profitieren. Also
vielleicht können wir an dieser Stelle ganz kurz auf den Kostenaspekt zu sprechen kommen, denn viele Hörerinnen und Hörer fragen auch danach, wie ist denn das mit meiner ganz bescheidenen Rente? Wie komme ich denn da überhaupt über die Runden? Ich will das gleich auch Frau Hankewitz dann fragen, aber zunächst nochmal Romy Reimer, diese Projekte, in denen Sie tätig sind, sind die bezahlbar? Sind die gut bezahlbar? Sind die leistbar für eine Durchschnittsrente?
Also es ist tatsächlich so, dass viele Projekte auch, also es sind ja nicht nur die Alten, die diese Projekte umsetzen und gründen, sondern es sind vor allem auch viele Familien, die mit den wachsenden Mieten in den Städten, also in den Wachstumszentren konfrontiert sind und auch Probleme haben, sich bezahlbaren Wohnraum zu leisten. Die versuchen, diesen Weg zu gehen, über gemeinschaftliche Wohnprojekte langfristig bezahlbaren, gesicherten, also auch von kündigungssicheren Wohnraum zu schaffen, in dem sie auch wohnen bleiben können und natürlich ein Interesse an günstigen Mieten haben. Also da ist dann dadurch, dass im besten Fall, also müsste ich jetzt ziemlich weit ausführen, es gibt unterschiedliche Rechts- und Trägerformen, es gibt Wohnungseigentümerprojekte, es gründen sich junge Genossenschaften, aber da ist eben nicht Renditeorientierung der Fokus, sondern eben die Bezahlbarkeit. Und gemeinschaftliches Wohnen ist auch mittlerweile bei Wohnungsunternehmen angekommen, bei kommunalen Wohnungsunternehmen, bei Genossenschaften. Und die wiederum sind auch gut dabei, öffentliche Wohnraumförderung zu integrieren in so eine, in so eine Projekte, die sie dann errichten. Also dann diesen Mietwohnraum für Sozialmieter, die Anspruch auf Sozialmietwohnscheine haben.
Margit Hankewitz, kurz mal eingeschoben. Ich erinnere nochmal unsere Hörerinnen und Hörer danach, ihre Eltern hatten ein Sozialwerk eingerichtet, das sie jetzt weiterführen, in dem Alte ohne Angehörige willkommen sind. Sie führen das jetzt weiter. Wie ist die Kostensituation da bei Ihnen?
Naja, gemeinnütziger Verein sind, wir sind ja auch ein gemeinnütziger Verein. Wir bekommen aber als Stadtteilzentrum Unterstützung von der Senatsverwaltung. Und die Leute, die zu uns kommen, die müssen dafür nichts zahlen. Also wenn sie jetzt, auch die Gruppen, die wir anbieten, sind unentgeltlich. Wenn sie also die Gruppen in Anspruch nehmen, dann sollten sie 5 Euro im Monat Mitgliedsbeitrag zahlen, um alles umsonst zu haben. Aber ich denke, ich würde da gerne noch mal drauf hinweisen mit diesen Wohngemeinschaft und Wohngruppen. Super Idee. Vor 40 Jahren, als das Haus gebaut wurde, wollten wir eine Wohngemeinschaft für Senioren in diesem Haus machen. Oben über dem Dachgeschoss hatten wir noch Ausbaumöglichkeiten, wurde abgelehnt. Da war sowas, ist ja überhaupt nicht interessant, sowas gibt's ja gar nicht. Naja, wäre auch schon interessant gewesen. Aber in Berlin ist das ganz, ganz schwierig. Wir brauchen nicht über Wohnung, Wohnsituation, Mieten sprechen. Es gibt tolle Projekte, tolle Angebote. Aber die Wartezeiten sind ungefähr 60 Jahre und das wird wohl keiner von den wenn ich das so sagen darf, erleben mehr. Darum ist es eben doch wichtig, dass man sich soziale Gemeinschaften schafft. Und da gebe ich völlig recht, hier aus Österreich.
Frau Schiff.
Ja, Frau Schiff, dass man das gleich machen muss, schon zu Beginn des Rentenalters, dass man sich da Gedanken macht. Aber ganz ehrlich, wenn ich 65 bin, da fühle ich mich so fit, da kann ich mir einfach nicht vorstellen. Mit meinen Kindern, mit meiner Familie, mit meinen Freunden. Ich kann schöne Sachen machen, da fühle ich mich natürlich wahnsinnig fit. Aber ich sage dann den Leuten immer oft, sagen Sie mal, wollen Sie die nächsten 25 Jahre gemütlich mit Reisen, die sich nicht mehr leisten können, auf der Couch verbringen oder wollen Sie noch was Sinnvolles aus Ihrem Leben machen? Sie sind doch nur, weil Sie auf Rente sind, haben Sie doch noch Ihr ganzes Erfahrungswissen auch aus Ihrem Berufsleben. Und meinen Sie nicht, dass Sie die nicht auch noch irgendwo einbringen können für andere Menschen, die Hilfe brauchen?
Ja, jetzt werden Frau Hankewitz viele sagen, ja, aber an welcher Stelle nimmt man diese Menschen dann bei der Hand, Sonja Schiff?
Genau.
Wie sind denn die Hürden da? Das ist ja auch Ihre Arbeit. Sie strecken ja die Hand aus und sagen, komm, ich zeige euch den Weg.
Ja, also Sie werden es nicht glauben, es werden ganz viele Leute auch zu uns geschickt, durch Ärzte, durch Psychologen, wenn die Menschen betreuende Angehörige, wo denn der Angehörige gestorben ist, wo sie dann in das tiefe Loch fallen, aber auch die Nachbarn. Und die Nachbarschaft hat also auch einen ganz wichtigen Stellenwert. Die Nachbarn nehmen einfach mal ihre Nachbarin, die sie sehen, die nicht aus dem Haus gehen, die nehmen die auch mal in die Hand, an die Hand und bringen die mit zu uns. Ja? Und darum ist so eine Nachbarschaft etwas ganz Wichtiges. Die Älteren sagen mir immer, na ja, alle, mit denen ich hier zusammengelebt habe, sind doch alle verstorben, sind doch weg. Es kommen doch nur noch junge Leute. Wir leben doch nur noch anonym. Ich spreche jetzt von einer Großstadt. Und da haben so manche Leute, meine Leute, auch ganz gute Tricks, wie man in Kontakt kommt. Zum Beispiel Schild unten anmache, ich betreue ihre Blumen und Tiere, wenn sie verreist sind. Weil meinen Sie, sie hatten also sofort mindestens 4, 5 Leute, die sie gebeten haben. Und das hat sich während der Corona-Zeit zum Beispiel unheimlich bewährt. Diese Damen, die nicht aus dem Haus konnten am Anfang, Corona-Zeit sich nicht getraut haben, da standen plötzlich die ganzen jungen Leute aus der Nachbarschaft vor ihrer Tür und sagten, was kann ich für sie tun? Was kann ich mitbringen? Und das sind so, das sind auch die Leute, die sagen, Moment, ich habe da mal was gehört, ich google mal im Internet, da gibt's doch so ein Haus, da gibt's doch, oder Begegnungsstätte, gehen Sie doch mal dahin. Das sind auch Leute, die helfen, das sind nicht nur die Kinder.
Sicher, und glücklicherweise gibt es diese kleinen und privaten und ganz persönlichen Initiativen, wo man sich gegenseitig hilft. Ja. Aber Dr. Oliver Hoogsoldt, also unsere wissenschaftliche Basis in Bezug auf dieses Thema, über das wir heute in der Lebenszeit diskutieren, wie ist das mit dem Altwerden ohne Kinder? Es sind ja auch eine Reihe rechtliche Fragen eben zu beantworten, wenn Menschen nicht mehr vollständig für sich sorgen können, ihre Finanzen in Ordnung halten können und dann die Frage auftritt, wer kümmert sich? Dann kann das ja nicht einfach mal so der Nachbar machen, dem ich meine Bankkarte gebe. Das darf der ja gar nicht. Also auch da gibt es doch große Hürden, Herr Hoogsoldt.
Genau. Und da werden wir, glaube ich, alle hier zustimmen. Es ist besonders wichtig, dass man schon immer, auch von mir aus auch direkt nach der Rente, nicht im Eintritt ins Rentenalter, eine Vorsorgevollmacht erteilt. Und einen Menschen auswählt, dem man vertraut und dem man sagt, hier, falls ich selber nicht mehr entscheiden kann, bitte übernimm meine Angelegenheit.
Das ist interessant, dass Sie gerade in diesem Moment diesen Aspekt mit betonen, denn Renate Zimmer aus Freiburg ruft uns an und meine Kollegin hinter der Scheibe schickt mir dann immer einen Satz hier auf den Bildschirm, den ich lesen kann. Da steht eben der Name Renate Zimmer, Freiburg. Kann man Menschen, darüber will sie sprechen, vertrauen, die man noch nicht so lange kennt? So, das ist jetzt der Punkt. Frau Zimmer, guten Tag.
Ja, guten Tag zusammen.
Wie sieht es bei Ihnen aus?
Also bei mir ist es so, dass ich vor wenigen Jahren erst nach Freiburg gezogen bin im Ruhestand. Ich bin sehr gut angekommen, was Kontakte angeht. Man kann die Kirchengemeinden empfehlen. Ich habe gute Erfahrungen mit evangelischen Kirchengemeinden gemacht. Was aber bleibt, ist eben die Frage, wen kann man tatsächlich einspannen? Wem kann man es auch zumuten? Wem kann man vertrauen? Das gilt jetzt nicht nur, wenn man erst kurz irgendwo wohnt, sondern auch, wenn man vielleicht länger wohnt. Andere Leute sind weggezogen, Freunde sind auch weggebrochen oder so. Wie kann man das erreichen? Ich habe mal irgendwas von dieser Verantwortungsgemeinschaft gehört. Da kann man sich wohl im Standesamt sogar eintragen lassen, dass man jemanden benennt, der dann ähnliche oder gleiche Rechte hat wie verheiratete Paare. Das wäre so meine Frage, wie kann man sicherstellen, dass einem da nicht irgendjemand ins Haus kommt, der ganz was anderes im Sinn hat?
Können wir vielleicht erst Herrn Hochsold noch mal hören?
Ja, ich würde dann immer empfehlen, dass man sich eine Person sucht, die in einem institutionellen Kontext ist. Also Frau Hankewitz zum Beispiel hat verschiedene Vorsorgevollmachten. Also gehen Sie zu den Trägern und wenn Sie da eine Person finden, die Ihnen, ja, der Sie vertrauen können, irgendwie, die institutionell eingebunden ist, das wäre eine Möglichkeit.
Frau Schiff, wie sieht Ihre Beratung aus, Sie als Beraterin für das Älterwerden?
Also in genau konkret diesem Fall ist es so, dass das in Österreich eigentlich ganz gut geregelt ist. Also bei uns hat es früher ein Sachwalterschaftsgesetz gegeben, so mit dem gesetzlichen Vertreter. Das wurde vor einiger Zeit neu geregelt und das kann man heute im Vorhinein bestimmen, wer für einen zuständig ist und diese Dinge übernimmt. Wie man diese Person findet, ich denke mal, das ist ein sehr komplexer Prozess, dass man da jemandem vertraut. Aber grundsätzlich gibt es da auch institutionelle Möglichkeiten. In Österreich, wie es in Deutschland ist, weiß ich wirklich.
Ja, also Sinn der Sendung ist jetzt nicht, dass wir die beiden Länder da vergleichen, aber wir können immer gerne auch auf europäischer Ebene ja voneinander lernen, indem wir schauen, wie machen es die Nachbarn, um dann vielleicht für uns auch politisch daraus etwas zu lernen. Apropos Oliver Hochsold, diese gesellschaftliche und politische Dimension, ist diese Frage, über die wir hier reden, alt werden ohne Kinder, gibt es da besondere Überforderungen? Ist die eigentlich in der Gesellschaft und in der regelnden Politik angekommen als Problematik?
Ja, also das ist schwer zu sagen, weil Altern-Themen sowieso nicht so in der Vorfront sind. Aber ich glaube, im Bereich der Seniorenpolitik ist das sehr klar, dass das ein Problemfeld ist, das angegangen werden muss. Und da gibt es auch verschiedene Gesetzesinitiativen, die genau diesen Punkt adressieren irgendwie. Wer ist zuständig für das Leben im hohen Alter?
Ja. Mhm. Frau Hankewitz, haben Sie eine Forderung an die Politik? Weil ich glaube, Sie brauchen ja und sind angewiesen auf Unterstützung, auch bürokratische und administrative Unterstützung. Was sind denn da die Zonen, die Ihrer Ansicht nach noch nicht ausgeleuchtet sind?
Naja, da sprechen Sie ja ein ganz heißes Eisen an. Nein, nochmal zu, was sind jetzt von Seiten der Politik, was wird gemacht da, über die BAXO? Da gibt es jetzt die Einsamkeitsstrategie der Bundesregierung, wo auch die Ministerin sehr engagiert ist, die also auch sehr viel versucht zu machen. Einsamkeit, wobei das ja nicht nur auf Ältere bezogen ist, denn wir wissen ja, dass nicht unbedingt nur die Älteren einsam sind, sondern dass andere Altersgruppen da mindestens genauso betroffen sind. Die Älteren sind es ja erst ab 80 plus ungefähr. Ja. Aber das ist schon mit dem, da muss ich auch nochmal mit den Vorsorgevollmachten, ja, das ist so eine Sache, wobei man dann wirklich auch regeln kann im Vorfeld, das habe ich also auch erlebt, abgesehen davon, dass wir auch welche haben, aber wir machen es im Team. Ich sage Vorsorge und Unterstützung im Team, dass es nicht eine Person ist. Auch wenn ich die Vorsorgevollmacht habe, mache ich es in einem Team. Und das sind alles Leute, die ich schon lange kenne, die schon lange zu uns ins Haus kommen.
Frau Hankewitz, darf ich an der Stelle vielleicht mal ganz kurz reingrätschen? Sie merken sich alles weitere. Wir haben ja gleich noch eine halbe Stunde, in der wir miteinander im Gespräch bleiben können. Ich danke Renate Zimmer in Freiburg. Und Helge Dall aus Kappeln ruft uns gerade an. Er ist Vorsorgelotse. Herr Dall, was ist ein Vorsorgelotse?
Moin, Herr Stopp. Ja, was ist ein Vorsorgelotse? Vorsorgelotse bin ich im Auftrag des Betreuungsvereins Schleswig und Umgebung. Und zwar ist meine Aufgabe, Menschen darüber zu informieren, was sie tun können für eine Situation, wo sie sich selbst nicht mehr helfen können.
Mhm. So. Wie sind Sie an diese Arbeit gekommen, Herr Dall?
Ja, das ist so ein bisschen.
Ich in Kurzform.
20, ja, genau. Ich habe 20 Jahre lang Beratung im Bereich Erziehungshilfe als Sonderschullehrer gemacht. Habe dann gedacht, das wäre auch noch ein Aspekt hier für die Sendung, was kann ich eigentlich ehrenamtlich tun, jetzt wo ich im Ruhestand bin? Mhm. Und habe dann überlegt, was kann ich mit dieser Fähigkeit zu beraten, was kann ich da machen? Und habe mich dann an den Betreuungsverein gewandt. Und die boten mir eine Schulung als Vorsorgelotse an.
Das ist interessant, dass es das gibt. Auch gut, dass wir das auf diese Weise auch ein bisschen mehr publik machen. Wobei es ja auch so ist, vielleicht kann Frau Schiff da auch noch kurz uns was dazu sagen, dass Handreichungen, Empfehlungen, Hilfestellungen, die nicht aus der Familie kommen, nicht von den eigenen Kindern womöglich kommen, dass die eher mit besonderer Aufmerksamkeit und positiv auch angenommen werden. Frau Schiff, ist das ein Phänomen, dass das, was von außen, von einem in Anführungszeichen fremden Menschen kommt, vielleicht stärkeres Gewicht hat, als wenn Tochter oder Sohn was sagt?
Ja, diese Erfahrung, glaube ich, machen alle, die irgendwie auch in der Altenpflege, der Altenbetreuung tätig sind. Aber es ist ja auch logisch. Man ist als Tochter und als Sohn ganz anders involviert mit den Eltern. Es gibt eine emotionale Involvierung. Nicht jede Mutter-Kind-Vater-Kind-Beziehung ist eine gute Beziehung. Also sie dann von außen Hilfe zu holen, ist manchmal sogar besser. Und ich kann das auch gut verstehen, wenn ältere mehr aufs Außen hören als auf die Kinder. Ja. Da gibt es auch viel Ängste, bevormundet zu werden, Schwäche zeigen zu müssen.
Das ist eigentlich, also sich auch nicht scheuen, diese Beratung von außen, vielleicht auch neben dem Kontakt mit den eigenen Kindern zu. Da wir nur noch wenige Momente haben bis zu den Nachrichten, Dr. Romy Reimer, wir hätten gerne noch weiter mit Ihnen diskutiert und weiter gesprochen, denn das, was Sie dort machen als Leiterin des Projektes, ist ja interessant und spannend. Ganz kurz vielleicht noch.
Sie haben eine Frage, weil ich wollte noch einen Aspekt dazu.
Dann sagen Sie den bitte.
Sie hatten ja vorhin gefragt, was wir für wichtig finden würden. Und ganz wichtig ist tatsächlich, dass Orte geschaffen werden müssen für Begegnungen und dass eben so eine kleinen Lebenskreise, kleine Sorgegemeinschaften entstehen. Und da können natürlich die Kommunen bei der Stadtentwicklung können viel machen, wenn die Quartiere eben entsprechend geplant werden und eben nicht renditeorientiert, sondern eben man guckt, dass man Treffs mit einplant, dass man Gemeinschaftsräume mit einplant. Also eine ganz neue Form von Quartiersentwicklung, die auch durch Konzeptverfahren, wo eben nicht nach Höchstgebot die wenigen Grundstücke vergeben werden, sondern eben auch nach den besten Konzepten, da kann viel erreicht werden, tatsächlich auch.
Dr. Romy Reimer, gut, dass Sie daraufhin nochmal hingewiesen haben. Wir müssen es immer mitdenken, sozusagen. Projektleiterin Forum Gemeinschaftliches Wohnen e.V. in Hannover. Vielen Dank, dass Sie Ihre Expertise mit eingebracht haben.
Gerne.
Nach den Nachrichten haben wir noch 25 Minuten Zeit, auch mit Ihnen, meine Damen und Herren, ins Gespräch zu kommen. 00800 4464 4464, die Telefonnummer. lebenszeit@deutschlandfunk.de, unsere Mailadresse. Rufen Sie uns gerne noch an. Nach den Nachrichten melden wir uns wieder. Allein und überfordert, alt werden ohne Kinder.
Deutschlandfunk. Lebenszeit.
Margit Hankewitz, Vorsitzende des Sozialwerk Berlin e.V., Vorstandsmitglied der BAXO in Berlin. Wir haben gerade vom Hörer Helge Dall aus Norddeutschland gehört, Vorsorgelotsen. Haben Sie Erfahrungen mit diesen Vorsorgelotsen, Frau Hankewitz?
Bedauerlicherweise habe ich davon noch nie was gehört und das will schon was bedeuten. Aber genau das wäre auch meine Richtung, dass ich sage, es geht um die Vorsorgevollmachten, dass man auch verfügen kann, dass im Zweifel, wenn man selber nicht entscheiden kann, wird ja eine rechtliche Betreuung angesetzt, aber dass man dann einen Betreuungsverein wählt. Nämlich das sind ehrenamtliche Betreuer, die sich wirklich intensiv um die Menschen auch kümmern. Das wäre also auch so mein Vorschlag, dass man sowas damit auch regeln kann.
Aber regelt man sowas auch am eigenen Verwandten vorbei? Also kann ich so eine Vorsorgevollmacht jemandem geben, obwohl ich jemanden in der Familie habe, der mir sehr nah verwandt ist?
Naja, sagen wir mal so, die Vorsorgevollmacht, da wird man, den kann man ja auch mehrere sagen. Man kann der sagen oder wenn der nicht kann, der andere. Mhm. Die Vorsorgevollmacht wird in der Familie gerne jemand übernehmen. Aber wenn es denn darum geht, dass man muss das ja auch anerkennen, wenn er ein bisschen dement wird und so, dann wird es schwierig. Und wenn man dann eine gesetzliche Betreuung einsetzen muss, ich schwöre Ihnen, die Familie will das alles nicht. Weil sie dann nämlich Probleme mit ihren Angehörigen bekommt. Die brauchen sich dann bei denen nämlich nicht sehen lassen, wenn sie etwas gegen den Willen entscheiden. Also wollen wir das nicht so bagatellisieren. Das ist schon eine sehr schwierige Sache.
Ja, zumal fällt mir bei der Gelegenheit ja ein, es fordert ja auch Zeit und Beschäftigung und Ruhe, die die Menschen, die voll im Berufsleben stehen, ja womöglich gar nicht so haben.
Genau. Und das ist wirklich, was auch immer schon gesagt wurde, es ist einfacher, auf jemanden Fremden zu hören, als auf das eigene Kind.
Herr Huxold,
schließlich.
Das ist auch Ihr Credo, Oliver Huxold, Forschungsleiter Soziale Beziehungen und Gesundheit am Deutschen Zentrum für Altersfragen in Berlin. Die Hilfe von außerhalb ist mindestens genauso wichtig.
Ja, also ich würde nicht sagen, die Hilfe von Fremden per se, sondern was wir seit langen Jahren irgendwie immer sehen, ist, dass Freunde ja immer wichtiger werden in den individuellen sozialen Netzwerken. Also Freundschaften übernehmen heute viele Funktionen, die früher von der Familie erfüllt worden sind. Also soziale Unterstützung und auch instrumentelle Unterstützung. Und wir haben zum Beispiel auch gefunden, dass instrumentelle Unterstützung, also praktische Hilfe beim Einkaufen oder wenn man mal was in der Wohnung renovieren muss oder so, dass die viel lieber von FreundInnen angenommen wird als von den eigenen Kindern. Also es ist tatsächlich besser, sich von seinen FreundInnen helfen zu lassen für das emotionale Wohlbefinden als von den eigenen Kindern. Und ich vermute, das liegt daran auch, dass das so ein bisschen so eine Umkehr ist. Ja? Sein ganzes Leben lang hat man sich um seine Kinder gekümmert und auf einmal werden diese Rollen vertauscht. Und das ist nicht ganz einfach für die meisten Menschen.
Das kann man sich sehr gut vorstellen. Wobei wir aber an dieser Stelle auch lernen, dass die Blutsverwandtschaft nicht das Hauptkriterium ist für die Verantwortung, die man gegenseitig im Alter dann auch miteinander, füreinander dann wahrnimmt. Herr Thua Herbst ist am Apparat. Er ruft uns aus Berlin an. So ist es, Herr Herbst.
Ja, guten Tag.
Darf ich fragen, wie alt Sie sind?
Ich bin 70.
Und mit welchem Gefühl blicken Sie auf Ihr eigenes weiteres Altern?
Eigentlich mit einem sehr guten Gefühl, weil ich habe schon recht früh angefangen, mich mit meinem Altern zu beschäftigen. Das war auch gut so, weil meine Frau ist vor 5 Jahren verstorben. Ich habe vor 3 Jahren einen Infarkt gehabt. Und habe mich sehr wohl gefühlt damit, dass ich alles schon vorbereitet hatte für den Fall, dass es mal passiert, dass ich mich nicht mehr um mich selber kümmern kann.
Aber man braucht so einen Schuss vor den Bug, war das bei Ihnen so?
Nein, das war schon vorher so. Mhm. Und ich bin wirklich froh, dass ich früh genug mit all dem angefangen habe, was ich heute mache, nämlich Tango tanzen, Aikido, Yoga. Und das vor 25 Jahren.
Aber
dass
das
ich heute wirklich auch in einem sozialen Kontext bin, indem ich mich wirklich wohlfühle und nicht vereinsame. Mhm. Aber das habe ich eben früh genug angefangen und das kann ich jedem nur empfehlen, sich mit seiner eigenen Vergänglichkeit früh genug zu beschäftigen, auch wenn es nicht so angenehm ist.
Ja, was haben Sie denn jetzt konkret geregelt für später?
Also ich habe eine Vorsorgevollmacht mit einem Palliativmediziner, ich habe eine Patientenverfügung, ich habe meine Beerdigung geregelt, indem ich ein Beerdigungsinstitut kontaktiert habe, da einen Betrag hinterlegt habe für die Beerdigung. Ja, und bin in einem Sterbehilfeverein. Mhm. Das sind so die Dinge, die ich im Vorfeld geregelt habe, mal abgesehen von meinen sozialen Kontakten.
Da wird Sonja Schiff aus Salzburg jetzt sagen, vorbildlich, der hat das gut in die Hand genommen. Ist es so, Frau Schiff?
Ja, und vor allen Dingen nehme ich es nicht nur in die Hand für mich selber, sondern ich versuche es auch gerade mal den jungen Leuten, mit denen ich in Kontakt bin, näher zu bringen, obwohl es nicht so ganz einfach ist.
Bleiben Sie am Apparat, Herr Herbst. Frau Schiff.
Ja, genau. Also ich habe schon gejubelt. Ich habe schon gesagt, super. Und für mich ist es schon auch so ein Beispiel. Ich glaube einfach, dass es viel mehr Menschen gibt, die sich mit dem Älterwerden auseinandersetzen, als man glaubt. Weil ich einfach glaube, dass jetzt so ein Generationenwechsel stattfindet. Ja, also ich habe ja lange in der Altenpflege gearbeitet. Da habe ich sehr viele Menschen mit 80 erlebt, 90 erlebt, die wirklich gar nichts geregelt haben und immer sich darauf verlassen haben, dass die Kinder das machen. Jetzt kommt aber eine neue Generation, nämlich die Babyboomer. Und ich sage dann immer so ein bisschen überzogen, die Hippies haben schon einmal die Welt verändert und ich glaube, sie werden auch das Älterwerden verändern und das ist noch nicht wirklich gelandet. Das heißt aber nicht, dass das so automatisch passiert. Ja? Also ich mache zum Beispiel seit vielen Jahren, also das Bewusstsein ist oft gar nicht da und das muss man wecken und da würde ich mir viel mehr Investition in Sensibilisierungsarbeit wünschen. Ich bringe ein Beispiel. Ich mache seit vielen Jahren, seit 15 Jahren, Pensionsvorbereitungsseminare. Die dauern 2 Tage und das buchen Firmen. Und die Teilnehmer kommen da rein und wundern sich und sagen, wow, was reden wir jetzt 2 Tage über die Pension? Und dann sind sie aber hin und weg, wenn ich mit ihnen alle Veränderungen durchgehe, die sie erleben werden, unter anderem auch da die Veränderung der sozialen Kontakte. Dass zum Beispiel Menschen gibt, die 2 Drittel ihrer sozialen Kontakte verlieren, wenn die Arbeit wegbricht und welche Auswirkungen das dann auch aufs Älterwerden und auch aufs hohe Alter wird. Und wenn man mal dieses Bewusstsein schafft, dann kann man den Menschen sehr wohl vermitteln, dass es wichtig ist, sie mit dem Älterwerden zu beschäftigen. Ja, zum Beispiel übers Wohnen, soziale Kontakte und genauso, wie lebe ich? Also auch wie der Herr vorher gesagt hat, wo bewege ich mich? In welchen Welten bewege ich mich? Wenn ich Tango tanzen gehe, bewege ich mich in einer anderen Welt, als wenn ich jetzt bei der Feuerwehr bin. Also sie hat das genauer zu überlegen.
Aber der
vielleicht
Herr,
dafür noch,
ja, bitte kurz noch, Frau Schiff.
Einen Aspekt hätte ich nur gern gebracht, weil der überhaupt noch nicht vorkam. So, wenn ich im Alter, im höheren Alter nicht allein sein will, ich habe ja immer die Gefahr, dass meine gleichaltrigen Freunde sozusagen auch langsam versterben und so wie bei der Dame am Anfang mit 90, am Ende ist man alleine. Und ein kleiner Tipp, wir bewegen uns in der Regel alle in unserer Altersgruppe. Man sagt so 5 Jahre älter, 5 Jahre jünger. Wenn man das ein bisschen anschauen möchte, dann empfehle ich immer, suchen Sie sich Welten, wo auch junge Menschen oder wesentlich jüngere Menschen sich bewegen und gehen Sie in Kontakt und schauen Sie, dass Sie auch jüngere Freunde haben, weil die Gefahr, dass die dann auch vor Ihnen sterben, ist sozusagen kleiner.
Herr Herbst, haben Sie eine jüngere Tango-Tanzpartnerin bei der Hand?
Ja, habe ich. Ich habe auch Kontakt mit vielen jüngeren Menschen durch meine Leidenschaft für BDSM. Und ja, ich würde gerne nochmal auf Frau Hankewitz zu sprechen kommen. Ich hätte gern die Nummer oder irgendeinen Kontakt, denn das fehlte irgendwie bisher. Jedenfalls habe ich es nicht gehört.
Ja, Frau Sie meinen den Kontakt zum sogenannten Schlösschen, wie Frau Voigt das vorhin gesagt hat. Genau. Frau Hankewitz.
Wenn jemand Kontakt aufnehmen will, braucht er ja auch eine, muss er nicht
das,
erst groß
Frau Hankewitz, wollen Sie das, möchten Sie das oder soll man das lieber außerhalb des Mikrofons machen?
Selbstverständlich gerne. Da Sie ja bestimmt technikaffin sind, würde ich sagen, können Sie im Internet googeln unter sozialwerk-berlin.de. Aber ich gebe Ihnen natürlich eine Telefonnummer. Das ist die 891-10-51 und dann sind Sie direkt mit reizenden Leuten in der Rezeption verbunden.
Ja, ist richtig. So. 891-910151.
891-10-51. Moment, was habe ich?
10-51. Machen wir es einmal noch ganz, ganz in Ruhe. Wird Frau Hankewitz ganz in Ruhe nochmal diese Telefonnummer von ihrem Sozialwerk Berlin e.V. nennen. Und dann wissen das alle. Und
machen wir es ein bisschen später,
Dann gucken wir mal. Machen wir es ein bisschen später, dann stellen wir den Kontakt her zu unserem Hörer Tua Herbst in Berlin. Und dann ist allen gedient. Herr Herbst, danke, dass Sie angerufen haben. Ja. Weiterhin Spaß bei Yoga und was Ihnen sonst so gefällt und Sie flexibel hält. Herr Huxold, wir kriegen eine Mail von Karin Köntges, die sagt, das, worüber hier diskutiert wird, ist es vielleicht ein gesamtgesellschaftliches Problem, das aus der Individualisierung des Lebens heraus entstanden ist. Wir kommen aus einer Epoche, in der eben diese Individualisierung, so wird es wohl Frau Köntges meinen, eine große Rolle gespielt hat. Wir kriegen alles alleine geregelt und dann merken wir plötzlich, wenn wir alt werden und hilfsbedürftig werden, nein, wir kriegen es nicht alleine geregelt.
Nein, das ist, das wird halt häufig angenommen, dass die Individualisierung dazu geführt hat, dass die Menschen einsamer werden, vereinzeln, nur noch für sich sind. Aber man vergisst dabei, dass der Mensch ein soziales Wesen ist. Ja, das ist, wir müssen uns mit anderen Menschen verbinden. Und das hat dazu geführt, dass sich eigentlich nur die Formen verändert haben, mit denen wir uns mit anderen verbinden. Also ich hatte ja schon mal angesprochen, dass Freundschaften zum Beispiel Dinge übernehmen. Und die Individualisierung hat eher dazu geführt, dass die Beziehungen, die man führt, eher selbstgewählt sind, also eher aufsuchend. Also man kann nicht sagen, dass die Individualisierung zu größerer Einsamkeit geführt hat.
Geben wir Wilfried Heine noch Gelegenheit, sich einzuschalten in unser Gespräch hier in der Lebenszeit im Deutschlandfunk. Allein und überfordert ist ja unser Thema. Alt werden ohne Kinder, wie gestaltet sich das? Was kann man tun, um zurechtzukommen, wenn man selber nicht mehr alle Dinge des täglichen Lebens alleine regeln kann. Wilfried Heine in Herrenberg, wie schaut es bei Ihnen aus?
Ja, ich möchte noch einen Aspekt aufwerfen. Ich habe viele Jahre als rechtlicher, ehrenamtlicher Betreuer gearbeitet. Also wie gesagt, wenn man keine Vorsorgevollmacht gemacht hat und es muss ein Externer es machen, das müssen dann ja auch Leute machen. Und das muss nicht immer ein Anwalt sein, der diese Tätigkeit ausübt. Das kann sehr wohl ein ganz normaler Bürger, wie ich es auch bin, der sein Leben unter Kontrolle hat, machen. Und es ist von den Betreuungsbehörden sehr gern gesehen, wenn sich Leute für diesen Job melden.
Das heißt, man kann sich melden, man kann die eigene Kompetenz sozusagen in den Ring werfen. So haben Sie das gemacht, Herr Heine.
Genauso. Ich habe das 20 Jahre lang gemacht, meistens natürlich für ältere Leute, die einfach dann geistig nicht mehr in der Lage waren, ihre Dinge zu regeln. Man bekommt als Ehrenamtlicher natürlich keine schweren Fälle, also Suchtabhängige oder wo irgendwelche GmbHs aufgelöst werden müssen, sondern das sind ganz normale Menschen, die ins Heim kommen, wo man sich um die ärztliche Betreuung kümmern muss, wo man dafür sorgen muss, einen Heimplatz zu finden oder vielleicht eine häusliche Hilfe. Also ich muss es nicht selbst machen. Ich muss nur dafür sorgen, dass eben diese Sachen gemacht werden.
Ja. Wenn jetzt jemand sagt, das will ich gerne auch so machen wie der Herr Heine, das tut viele Menschen, gerade wenn sie in den Ruhestand eintreten, suchen ja auch eine Tätigkeit, gerne auch eine ehrenamtliche Tätigkeit. Wenn jetzt jemand also sagt, da kann ich also mein auch Wissen und meine Fähigkeiten noch in den Dienst der Gesellschaft stellen, wie macht man das dann? Wen ruft man an? Wohin wendet man sich?
Man wendet sich an einen Betreuungsverein, den gibt es im Kreis, aber die offizielle Anlaufstelle für so etwas ist die Betreuungsbehörde des Landkreises. Mhm. Und dort wird man dann aufgenommen und an einen Betreuungsverein verwiesen und dann vom Betreuungsgericht, also das ist ein rechtlich formaler Akt, als Betreuer für einen Betroffenen bestellt.
Mhm. Oliver Huxholz, das funktioniert? Haben Sie gut Kenntnisse, haben Sie gute Eindrücke, gute Erfahrungen damit?
Also ich glaube, für die Menschen, die das tatsächlich in Anspruch nehmen, funktioniert das ziemlich gut. Das Problem ist wiederum, dass es nicht alle tun. Und es gibt dann ein großes Problem, wenn die Person halt irgendwann nicht mehr in der Lage ist, durch Demenz oder andere Dinge irgendwie für sich selbst zu sorgen, dauert es ein bisschen, bis jemand einspringt. Und in dieser Zeit, in dieser Zeitspanne sind dann halt auch Hilfsorganisationen ziemlich hilflos.
Mhm. Aber wir sehen auch gleichzeitig aufgrund dessen, was Wilfried Heine uns gerade erzählt hat, die Verantwortung liegt oftmals und die praktische Tätigkeit in der Wahrnehmung der Verantwortung bei den Einzelnen, bei denen, die die ganze Gesellschaft ausmachen. Können wir auf politische Regelungen warten, die das in die Hand nehmen? Oder wird es immer nur so sein, dass man innerhalb der Lebensgemeinschaft, innerhalb der Gemeinde, was weiß ich, auch innerhalb der Familie miteinander und füreinander da ist und die Menschen ehrenamtlich füreinander einstehen?
Ich glaube, das sind einfach zwei Prozesse, die müssen sich ergänzen. Ja, wir brauchen die gesetzlichen Grundlagen, die auch verbessert werden können, um die Kommunen irgendwie zu Handlungsträgern zu machen, irgendwie, um die Kommunen irgendwie einen Auftrag zu geben, dass sie verantwortlich sind. Und gleichzeitig muss man darauf hinarbeiten, dass die Aufmerksamkeit für Einsamkeit bei älteren Menschen, die ja durch bestimmte Situationen ausgelöst werden kann, stärker wird. Und dass wir Nachbarschaften und Kieze stärken, dahingehend, also dass die Leute mehr auf sich aufpassen.
Beide
ja, es muss beides passieren.
Frau Hankewitz, aber Sie wollen ganz speziell die Kommunen stärker in die Verantwortung nehmen.
Das ist meines Erachtens ausgesprochen wichtig. Denn es gibt da nämlich einen Paragraphen 71 im SGB 12 und das ist nämlich die Teilhabe der älteren Menschen am gesellschaftlichen Leben soll gewährleistet sein. Das bedeutet aber auch, dass die Kommunen mehr in die Pflicht genommen werden müssen. Aber diese Vorschrift, wunderbar, die ist wirklich vieles abdeckt, dass auch die Leute, die Hilfe brauchen, Hilfe bekommen, dass Beratungsstellen geschaffen werden sollen und sowas. Das ist aber eine Sollvorschrift. Und wir wissen ja, Sollvorschriften, wenn kein Geld da sind, fallen immer weg. Das wird also nicht ausgelebt. Und da ist Berlin gerade Vorreiter. Die anderen Bundesländer schauen auf Berlin. Wir haben nämlich entwickelt hier, wir mit dem Landesseniorenbeirat, ein Gesetz. Ja, es gibt ein Jugendhilfegesetz, es gibt viele verschiedene Gesetze, aber im Alter gibt es nicht, es gibt kein Altenhilfegesetz. Mhm. Aber wir haben also hier entwickelt mit der BAXO auch gemeinsam und mit vielen ein Gesetz, die Landesgesetze sein können für ein gutes Leben im Alter. Und ganz ehrlich, wer möchte das nicht? Und da haben wir von vornherein die politischen Parteien des Abgeordnetenhauses alles mit reingenommen und mit erarbeitet. Und das wird heute, darum erzähle ich das gerade heute, vorgestellt. Die Übergabe dieses Entwurfs erfolgt heute mit einer kleinen Pressekonferenz. Ah, ja. Mhm. Und aber entscheidend ist wirklich, dass es auch im Koalitionsvertrag geregelt ist, dass dies versucht wurde zu initiieren. Und finde ich, wenn wir die Kommunen in der Mitverantwortung haben, bei den Geldern, die bestimmt gestrichen werden im sozialen Bereich, wir wissen ja, wie die Gelder verteilt werden, wäre das ganz, ganz hilfreich, wirklich die älteren Menschen noch wesentlich mehr zu unterstützen.
Sind wir neben der individuellen Verantwortung, bei der gesellschaftlichen Verantwortung, nur mal nebenbei, wir sagen so oft BAXO, das ist die Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisation, nur damit wir da dieses Kürzel noch mal auflösen. Genau. Herr Heine, vielen Dank, dass Sie uns Ihre Art und Weise des Umgangs mit Ihrer eigenen Zeit, die Sie ja in den Dienst der Gesellschaft stellen, ein wenig das skizziert haben. Danke. Und wir gehen noch ein bisschen.
Meine Telefonnummer vom Sozialwerk fehlte noch.
Wenn wir es noch schaffen, kommt die gleich. Aber lassen Sie uns kurz, Frau Hankewitz, ganz kurz noch mal nach Sachsen-Anhalt gehen. Denn das ist vielleicht gerade jetzt wichtig, weil wir bei dieser, wie soll ich sagen, bei der Verantwortung und der gesamtgesellschaftlichen Verantwortung sind. Eike Schieferdecker ist am Apparat in Merseburg. Sie sind Vorsitzender der LAG Betreuungsvereine. Täuscht der Eindruck, Herr Schieferdecker, jedes Bundesland geht ein bisschen anders vor.
Ja, erstmal einen schönen guten Tag in die Runde. Ich finde es schön, dass das Thema überhaupt in Ihre Sendung sich befindet. Sie haben das vorhin so schön gesagt, vielleicht sollte man das etwas mehr bewerben. Das ist tatsächlich notwendig. Herzlichen Dank an den Ehrenamtler, der sich schon gemeldet hat, und auch schöne Grüße nach Schleswig-Holstein. Und da merken wir den Unterschied. Schleswig-Holstein hat Vorsorgelotsen, weil dort das Land die Betreuungsvereine ausreichend finanziell ausstattet, um dieses Thema eben zu bewerben und auch zu unterstützen, also eine Ausbildung anzubieten, Ehrenamtliche zu unterstützen, zu begleiten. Das ist in Sachsen-Anhalt leider nicht der Fall. Wir warten also seit Januar auf Gesetzgebung diesbezüglich und auf die finanzielle Ausstattung der Betreuungsvereine. Das ist noch nicht passiert.
Was ist jetzt Ihre konkrete Forderung? Gas geben, Druck machen, damit das passiert?
Ja, das tun wir in Sachsen-Anhalt schon seit eigentlich 12. Mai 2021, denn da hat der Bundesgesetzgeber die Betreuungsrechtsreform auf den Weg gebracht, und im Rahmen der Betreuungsrechtsreform wurde ja insbesondere auch das Ehrenamt nochmal massiv gestärkt. Die Betreuungsvereine sollen nach Bundesgesetz massiv finanziell ausgestattet werden, um das Ehrenamt eben hier auch zu unterstützen. Denn es gibt immer weniger Berufsbetreuer. Und es ist sicherlich auch im Sinne der Gesellschaft, dass es eher ehrenamtlich geführt wird. Ehrenamtlich kann man es nur führen, wenn man entsprechend angeleitet und unterstützt wird. Und diese finanzielle Ausstattung muss einfach kommen. Ich kann das für Sachsen-Anhalt sagen. Hier reden wir von 23 Vollzeitstellen, die eigentlich aktuell fehlen. Wir als Betreuungsvereine gehen aktuell in Vorleistung und sind jetzt mittlerweile bei 700.000 Euro, die uns also durchs Land fehlen, wenn ich nur den April mir anschaue.
Ja, ja. Frau Hankewitz, wollen Sie dazu noch was kommentierend beisteuern?
Nur, dass ich ein Fan der Betreuungsvereine bin.
So, gut. Und so einigen wir uns, Herr Schieferdecker. Danke, dass Sie die Sichtweise, die Perspektive aus Sachsen-Anhalt da noch mal reingegeben haben. Und wir merken, dass wir natürlich in diesem Land Deutschland durch die Vielzahl der Bundesländer auch eine große Palette an, wie soll ich das jetzt sagen, verschiedenen Möglichkeiten haben, die man in Anspruch nehmen kann oder auch umgekehrt ausgedrückt an politischen Herausforderungen. Das ist in Österreich ein bisschen anders, Frau Schiff, sagen Sie noch mal ganz kurz, wie sind Ihre Wünsche, die Sie an die Politik herantragen möchten?
Naja, an die Politik, ich würde mir einfach wünschen, dass sozusagen diese Gruppe der Babyboomer ein Stückchen mehr in den Fokus genommen wird, weil das sind die zukünftig Alten. Ja, und wenn wir heute auf Menschen schauen mit 90, wenn die jetzt sehr stark vereinsamt sind, dann ist das das Ergebnis des Lebens auch vorher. Und wie gesagt, die Babyboomer, ich glaube einfach, die werden auch das Älterwerden verändern. Und man muss sie aber eben dabei auch ein Stück an die Hand nehmen und unterstützen.
Ja, geht sogar
da
noch.
Da hätte ich ein großes Anliegen, Bewusstseinsarbeit zu schaffen. Darum bin ich auch so froh um diese Sendung, weil einfach es einmal wirklich thematisiert wird.
Ja, Bea Stickel, Hörerin aus Berlin, die geht sogar noch weiter. Ich darf das ganz kurz mal vorlesen, was sie uns gemailt hat. Sie schreibt, die grassierende Kinderlosigkeit ist für die Versorgung der Alten eine schwere Belastung. Nicht nur mit Blick durch die individuelle Brille. Auch kollektiv wird dies in den nächsten Jahren durch den damit maßgeblich mit verursachten Fachkräftemangel auf alle durchschlagen. Und jetzt kommt der Kardinalssatz. Sie schreibt weiter, also behandelt die Jungen gut und die, die diese großziehen, gerechter, auch in den Renten. Bezügen. Das ist das, was Bea Stickel aus Berlin zu unserer Sendung dazu gibt. Und wir haben noch die Wortmeldung von Barbara. Sie schreibt, ich helfe in meiner Umgebung gerne Älteren oder Kranken, doch das Wichtigste zu tun, zu einer inneren Zufriedenheit mit dem eigenen Leben zu gelangen. Wer darauf wartet, dass Kinder oder Fremde die eigene Einsamkeit lindern, wird nur selten erfolgreich sein. Und sie schreibt weiter, viele haben sich nie um einen Freundeskreis bemüht, Nachbarschaft gepflegt oder sich sozial eingebracht. Ihre Einsamkeit im Alter schmerzt dann besonders, wenn die Mobilität nachlässt. Und ihr letzter Satz, ich bin dankbar für meine Gesundheit, für die Freiheit, mein Leben zu gestalten und ich hoffe zum Sterben auf ein Hospiz. Letzte Runde, Frau Schiff, Frau Hankewitz, Herr Uxold, ich beginne mit Herrn Uxold. Täuscht der Eindruck, dass mein eigenes Engagement im Alter eine direkte Auswirkung hat auf mein eigenes Altersdasein? Also, wie gerade von unseren Hörerinnen und Hörern oftmals ja gehört, wenn ich mich engagiere für die Belange meiner um mich herum lebenden älteren Menschen, dann komme ich auch selber zu einem ausgeglicheneren, zufriedeneren, vielleicht sorgenfreieren Altern, Herr Uxold?
Also ich glaube, da ist die Forschungslage ziemlich eindeutig. Engagement ist meistens, wenn es nicht zur Überforderung führt, für viele Menschen eine Möglichkeit, irgendwie sozial aktiv zu sein, irgendwie sinnerfülltes Leben zu führen und kann auch Kontakte aufbauen, die uns im hohen Alter helfen.
Frau Schiff, Sie sehen es genauso. Ihre letzte Bemerkung in 15 Sekunden?
Ja, also für mich ist die soziale Involvierung und Engagement der große Weg in ein gutes Älterwerden.
Und Frau Hankewitz, Sie müssen sich jetzt um Ursula Voigt kümmern. Das ist die Hörerin mit 90 Jahren, die jetzt wahrscheinlich schon unterwegs ist, zum Schlösschen pilgert, um dort ins Gespräch zu kommen.
Stimmt. Aber ich würde das noch gerne unterstützen. Es gibt eine Forschung aus den USA und mit dem Satz, den ich immer sage, wer ehrenamtlich tätig ist, lebt länger.
So, damit müssen wir es belassen, Frau Hankewitz. Damit müssen wir es belassen. Ich bitte um Nachsicht. Ich bedanke mich bei Sonja Schiff, Alterswissenschaftlerin und Coach für Fragen des Alterns in Salzburg. Bei Margit Hankewitz haben Sie gerade gehört, Vorsitzende des Sozialwerk Berlin e.V. und Vorstandsmitglied der BAXO und bei Dr. Oliver Uxold, Forschungsleiter Soziale Beziehungen und Gesundheit am Deutschen Zentrum für Altersfragen. Herzlichen Dank Ihnen dreien. Ich könnte eigentlich im Studio gleich sitzen bleiben, denn das Thema der nächsten Lebenszeit heißt folgendermaßen. Und was mache ich jetzt? Der Renteneintritt und die Sinnfrage. Also, wir erwarten auch Ihre Meinungen wieder dazu. Dann am nächsten Freitag. Für heute verabschiedet sich am Mikrofon Andreas Stopp.